Jesus, du bist ein Freund für immer. Jesus Christus heißt es in der Bibel. Gestern, heute und in alle Ewigkeit derselbe. Er ist dieser bleibende, ewige Gott. Aber heute möchten wir uns ein Thema vornehmen. Bei Gott gibt es keine Stagnation, keinen Stillstand, kein Nullwachstum oder keine Stockung. Das stagniert nie. Bei Gott geht es immer weiter. Jeden Tag ist was Neues, jeden Tag passiert was anderes. Jeden Tag geht es weiter. Also bei Gott bleibt nichts stehen. Bei Gott wächst und vermehrt sich alles. So, Gottes Sache geht immer weiter. Das ist mein Thema. Wir denken manchmal, das hört alles mal auf. Die Kirche hört auf, die Gemeinde hört auf. Wir hören mal auf. Nein. Auch mit uns geht es weiter. Wir denken, mit dem Tod ist alles vorbei. Nein, es geht richtig los. Nur nebenbei, ich lade euch ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Diesen Monat werde ich prophetische Themen betrachten. Und es knistert in Europa. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Wenn ich so an altes Politische denke, was kommt auf Europa zu? In Italien spannt es, in Spanien spannt es, in Griechenland hat es gespannt. Und sonst in ganz Europa, weltweit, global, spannt es mit dem Trump, Amerika zuerst und was so alles nach sich zieht. Also es kristallisiert sich immer mehr und mehr das raus, was die Bibel voraussagt. Wir werden also hier prophetische Themen betrachten, Europa und Antichrist, Deutschland und die biblische Prophetie. Deutschland spielt eine ganz große Rolle mit in der biblischen Prophetie, weil durch Deutschland kam die Reformation, wurde die Bibelübersetzung. Der deutsche Geist und das deutsche Wesen hat sehr viel beigetragen zu Veränderungen in dieser Welt. Die Deutschen haben die Atombombe erfunden, die Deutschen haben Computer erfunden, die Deutschen haben Auto erfunden, die Deutschen haben fast alles erfunden. Also in aller Liebe, verstehst du? Das haben nicht die Amerikaner entwickelt, die haben nur die Patente geklaut nachher oder die Raketen, Raumfahrt. All das ist vom deutschen Geist entstanden. So in aller Liebe. Also wir können über Deutschland denken, was wir wollen. Deutschland hat von Gott einen Plan in der Prophetie. Dann Syrien und die biblische Prophetie. Dann Gog und Magog, das kristallisiert sich alles raus. Das werden so die nächsten Themen sein. Ich lade euch ganz herzlich ein, Gottes Wort zu hören. Denn die Bibel ist interessiert am Schicksal der Völker, am Schicksal der Menschen. Wenn du die biblischen Prophezeiungen liest, dann über Babel und Weissagt, der Prophet über Syrien, über, was weiß ich, all diese Reiche, das Standbild des Nebukadnezars ist das so die Skizze der Prophetie, der Weltgeschichte und natürlich auch der Heilsgeschichte. Und wir sind auch an diesem Punkt angekommen, wo sich das alles erfüllt. Und das Reich wird uneins sein. Europa ist uneins in aller Liebe. Und drei Wörter ausreißen, heißt es in der Bibel, der Antichrist und England geht davon, weg von Europa. Es kristallisiert sich alles. Es kommt das, was die Bibel gesagt hat. Und dann kommt dieser Komet. Und dieser Komet muss nicht unbedingt ein Stern vom Himmel sein. Das genügt auch schon der Trump, der alles durcheinander bringt. Nur in aller Liebe. Verstehst du? Ich will nur sagen, das ganze Gefüge, was man gedacht hat, wir bauen diese neue Weltordnung, das ist alles zusammengebröckelt und bricht mehr und mehr zusammen. So, Gottes Sache geht weiter. Gottes Plan geht weiter. Wir können Gottes Plan nicht aufhalten. Das sehen wir auch am Wetter. Es geschieht, wie es geschehen muss. Da kannst du machen, kannst du beten. Und wir haben Christen da aus Süddeutschland geschrieben, Pastor, bete, bei uns geht bald die Welt unter. Aber ich habe gesagt, wir müssen keine Angst haben, die Welt geht nicht unter. Denn wir haben den Regenbogen. Gott hat ein Zeichen gegeben. Diese Sintflut wird nicht mehr kommen. Auch wenn große Stürme geschehen und große Fluten kommen. Und die Fluten kommen, weil der Mensch Raubbau betrieben hat. Wälder abgeholzt und so weiter, nur alles zubetoniert, verkleinert und vertieft. Und jetzt, die Natur rächt sich, die Natur ist stark genug. Das ist diese Obrigkeit, vor der man Achtung haben sollte, die nicht umsonst das Schwert führt. So, Gottes Sache geht weiter. Und Gott verteidigt, oder die Natur verteidigt Gottes Sache und auch Gottes Kinder, die auf Gott hören. Ich lese zuerst eine Bibelstelle aus Lukas Kapitel 13, Vers 32. Da heißt es Jesus, er sagt, geht und sagt dem Herodes, ich treibe Dämonen aus und heile Kranke, heute, morgen und am dritten Tag. Und am dritten Tag werde ich mein Werk vollenden. Doch heute und morgen und am folgenden Tag muss ich noch weiter wandern. Ich bin noch nicht fertig, sagt der Herr Jesus. Er wusste ganz genau, ich bin noch nicht am Ende, am dritten Tag, das ist so immer in der Prophetie eine kurze Zeit, das kommt ganz schnell. Es muss nicht gleich der dritte Tag sein, wir nehmen manchmal immer buchstäblich. Wenn es heißt bald, das könnten 40 Jahre sein, nach der biblischen Prophetie. Also nicht unbedingt, dass gleich so bald passiert. Jesus vollendet sein Werk nicht an einem Tag, sondern an dem Tag, wo Gott festgelegt hat. Als er merkte, jetzt ist die Zeit, jetzt geht's nach Golgatha, nach Jerusalem und so weiter. Und seine Sache geht immer schrittweise. Gott arbeitet immer schrittweise. So, in Salamitechnik. Zuerst kommen die Dämonen weg, die werden vertrieben, dann werden die Krankheiten vertrieben, dann werden die Nöte der Menschen vertrieben, Stück für Stück. Diese Erneuerung geht auch schrittweise, auch unsere Erneuerung geht schrittweise. In einem Lied hat ein Dichter 1829 dieses Samuel-Preiswerk geschrieben: Die Sach ist dein, Herr Jesus Christ, die Sach, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Und es war Notzeiten damals. Allein das Weizenkorn, bevor es fruchtbar spross zum Licht empor, wird strahlend in der Erde schoß vorher vom eigenen Wesen los, durch Sterben vom eigenen Wesen los. Das ist die Mathematik Gottes. Wir müssen loslassen, sterben und dann kommt was Neues, es geht weiter. Und dann sehen wir dieses, da hat noch einer nachher noch einen missionarischen Text hinzugefügt, später ein Schweizer. Und damit man bewusst wird, weißt du, die Sache Jesu geht nicht unter, das Reich Gottes geht nicht unter, die Gemeinde Jesu geht nicht unter. Damals kam Humanismus, Darwinismus, Gottes Tod, Theologie und so weiter. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus. Wir müssen nicht hängen und sagen, das ist aus für uns, jetzt geht die Welt unter. Auch wenn wir über die Endzeit sprechen. Endzeit ist eigentlich unsere Erlösung. All das, wenn das passiert, dann heißt es, erhebt eure Häupter, eure Erlösung naht sich. So, und irgendwie wird durch Gottes Gnade und Gottes Hilfe weitergehen. Als in London und gerade um diese Zeit die Leute besoffen waren, Alkoholiker waren, die Kneipen voll waren und so weiter und mit einem Boot mit der Heilsarmee in die Kneipen ging und missionierte und so weiter, all das. Weißt, man hat gedacht, jetzt ist die dunkelste Zeit. Aber weißt, als es so dunkel war, kam die Erweckung. In dem Moment, wo es am dunkelsten ist, Gott zündet ein Licht an, kam große Erweckung, kam große Bewegungen und so weiter. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus. Weißt du, wenn du das weißt, dann lebst du viel lässiger. Dann lebst du nur noch, gut, es kommt, es muss noch kommen. Das ist festgelegt im Plan Gottes, in diesem Heilsplan. Und da verzweifelt man nicht und dann läuft man auch nicht weg und dann resigniert man nicht. Also jetzt ist das Reich Gottes geht unter. Nein. Das Reich Gottes, es geht gleich weiter. Sobald es schwierig, dunkel und finster wird, wird es mit dem Reich Gottes vorwärts gehen. Und ich sage euch eines, wenn die Not groß ist, werden die Leute wieder auf die Knie fallen. Wenn die Not groß ist, werden die Menschen in die Kirche rennen. Wenn die Not groß ist, werden sie sagen, wo ist Gott? Was soll ich tun, dass ich gerettet werde? Verstehst du, wenn es Millionen sterben, nicht nur 20 Hanseln da irgendwo verrecken, verstehst du? Wir denken immer so, paar Leute, wenn das sterben, 10 Leute, das ist schon Katastrophe. Wenn du die Bibel aufmerksam liest, ein Drittel der Menschheit wird mit einem Schlag sterben. Weißt du, wie viel das ist? Das sind 2-3 Milliarden. Nicht nur Millionen und nicht nur ein paar Hunderttausend. Das sind Milliarden, die dann plötzlich durch irgendeine Seuche oder durch was es auch weggerafft werden oder Atomschlag. Da kann alles kommen mit einem Schlag. Verstehst du? Die Sache ist dein. Aber Lob und Dank, die Sache Jesu bleibt bestehen. Matthäus Kapitel 16, Vers 18, da heißt es, sagt Jesus über die Gemeinde, zwar an Petrus gerichtet, auf diesem Felsen, auf diesem Bekenntnis will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Die Gemeinde ist Gottes Sache, die Gemeinde ist Reich Gottes und ich kann ganz getrost sein, selbst wenn wir nur noch 3 übrig bleiben, ich weiß, die Sache Jesu geht weiter. Und das Reich Gottes ging immer durch einen Überrest weiter, auch beim David, die ganze Davids Segenslinie, da blieb nur ein kleiner Junge übrig, irgendwo, den man versteckt hat und durch ihn wurde dann der Segen weitergegeben, weitergereicht. Gott ist nicht auf die Masse angewiesen oder auf große Mengen, er nimmt nur ein Körnchen und das reicht schon. Die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Die Gemeinde ist auf dem Felsen gebaut. Das ist ein sehr schwieriges Unternehmen, so eine Gemeinde auf dem Felsen zu bauen. Sehr viel Arbeit, da muss noch so viel erledigt werden, aber es besteht. Wenn die Stürme kommen, und die Stürme werden kommen, über das Haus, das auf dem Sand gebaut hat, und über das Haus, das auf dem Felsen gebaut ist. Die Stürme werden kommen, aber das Haus bleibt bestehen. Gott selbst baut die Gemeinde. Der Meister muss ich mich nicht versteigen und sagen, oh Geschwister, wir müssen was tun. Lass uns mehr beten. Wenn die Stürme kommen, ich werde nicht mehr beten wie jetzt. Verstehst du? Und ich werde auch nicht mehr arbeiten wie jetzt, vielleicht noch weniger. Da werde ich sagen, Herr, die Sache ist dein, nicht meine Sache. Ich muss mich nicht anstrengen. Wenn ich Menschen bekehre, dann verkehre ich die Menschen. Gott muss die Menschen bekehren. Wenn ich die Menschen heile, verstehst du, als Heilungsprediger oder was weiß ich, da werden sie nach 3 Wochen wieder krank. Wenn ich sterbe oder wenn ich weg bin, dann sind sie wieder krank. Gott muss es tun. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus. So, ich kann alles Mögliche unternehmen, das ist alles menschliche Bemühen, menschliche Anstrengung. Die Sache ist dein und wir verausgaben uns, wenn wir denken, ich muss alles tun. Wir werden pleite, wir werden schwach, wir werden krank, wir werden erschöpft. Wir sollen nur unsere Seligkeit schaffen, mit Furcht und Zittern. Weißt du, das klingt zuerst mal, sei ein Egoist. Du musst ein Egoist sein. Wenn du gerettet bist und den Heiland fest hast in der Hand, kannst du mit der anderen Hand die anderen retten und mitziehen und mitreißen. So, wir müssen zuerst mal selber richtig stehen. Und nicht die Welt missionieren und evangelisieren. Wenn ich mit Gott richtig stehe, habe ich kein Problem. Die Gemeinde Jesu, die Gemeindearbeit ist Jesu Sache. Das Reich Gottes steht auf ganz anderen Füßen als die Welt. Nicht, dass sie Ton und Erz wie die Welt steht, also Mischmasch, wie es Europa hier existiert und dergleichen. Nein, unser Glaube ist auf dem Felsengrund gegründet. Reich Gottes wird von Gott getragen und von Gott verantwortet. Weißt du, wenn was schief geht, also ich bin so lässig geworden inzwischen, wenn im Reich Gottes was schief geht, was nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte, dann sage ich, ja, das ist deine Sache. Die Leute gehören ja dir, nicht mir. Du sollst dich um die Leute kümmern und nicht ich, verstehst du? Und wenn du dich um die Leute nicht kümmern, wer bin ich, dass ich den Leuten helfe? Ich habe zeitlang probiert in meinem Leben als junger Christ. Ich habe gedacht, ich muss Heiland für alle Welt sein. Nein, ich muss nur den Willen Gottes tun, für das, was Gott mir sagt, zu tun. Und was in meinem Umfeld möglich ist, das soll ich tun und nicht über meinen Schatten rausgehen und Dinge tun, die Gott nicht geboten hat. Reich Gottes ist eigentlich ein Auftrag, das zu tun, was er sagt. Und er sagt uns schon richtig, tu das, die Krüge sind leer, füllt sie mit Wasser. Oft sagt uns Gott ganz blöde Sachen. Füllt die Krüge mit Wasser. Gibt es dem Speisemeister zu kosten? Reich Gottes steht auf ganz anderen Grund und ein ganz anderes Fundament. Weißt du, auf die Aussage der Bibel, es ist vollbracht. Das ist unser Glaube. Mein Glaube steht auf vollbrachte Werke. Und ich tue eine getane Arbeit, eine vorgearbeitete Arbeit. Weißt du, ich arbeite nur ein bisschen nach dem Heiland. Aber er hat die ganze Sache getan. Er hat alles vorgearbeitet. Er hat die Gemeinde gegründet. Er hat das Werk der Erlösung vollbracht. Er hat den Heiligen Geist gesandt. Er ist, was die Menschen der Gemeinde hinzutut, auch natürlich wegnimmt. Gott trennt Spreu und Weizen. Verstehst du, Gott trennt diese Dinge. Und wenn man das weiß, dann bleibt man demütig, ruhig und gelassen. Ulrich Barzani hat hier einmal im Kaiserwelle, im Gedächtniskirche mal gesagt, weißt du, dieses Lied als Predigt-Einstieg genommen, die Sache ist dein, Herr Jesus Christ. Und weil es deine Sache ist, kann ich ruhig schlafen gehen. Verstehst du? Und das stimmt. Du kannst ruhig schlafen gehen und ruhen. Die Sache ist dein, Herr Jesus, nicht meine Sache. Ich bin nicht der Heiland der Welt. Ich bin nicht der Erlöser. Ich bin nicht der Heilige Geist. Ich bin nicht Mutter Maria, Mutter Teresa. Verstehst du? Das ist er. Da bleibt man auf dem Teppich, da bleibt man ganz ruhig, da bleibt man ganz normal. Da drehen einem die Nerven nicht durch. Reich Gottes wird vom Wort Gottes getragen, vom Heiligen Geist. Reich Gottes, die Gemeinde lebt auf Gottes Kosten. Nicht auf einen, der das unterstützt oder nicht unterstützt. Das Reich Gottes lebt aus der Fülle Gottes. Weißt du, und Gott gibt das, was du brauchst, die Gaben, die Fähigkeiten, die Kräfte, alles miteinander. Der Reichtum ist Gottes, es ist nicht unser. Wir sind pleite, wir haben alles abgewirtschaftet. So komme ich mir vor. Bitte verzeiht, wenn ich so denke, ich komme mir vor wie der verlorene Sohn, der alles verpleppert hat und alles verlebt hat. Der hat nichts, ich bin zum Vater heimgekommen und ich lebe auf Kosten des Vaters. Halleluja. Auf seine Kosten. So, aus seiner Kraft, aus seinem Vermögen. Wenn du das weißt, dann gehst du nicht für das Reich Gottes betteln, wie manche amerikanische Evangelisten, Gott möge sie segnen. Verstehst du? Oh, wir müssen jetzt die Welt evangelisieren, wir brauchen jetzt Mittel, bitte, 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 mach das und das. Nein, wir müssen nicht betteln. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus. Soll er betteln, wenn er will? Soll er den Menschen aufs Herz legen, was sie geben sollen? Soll er die Missionare aufs Arbeitsfeld schicken. Wie heißt es in einem Gebet, was Jesus sagt? Bittet den Herrn der Arbeiter der Ernte, dass der Arbeiter sende in seine Ernte. Wenn wir als Bibel, als Gemeinde Missionare rausschicken, das sind unsere Missionare, aber nicht Gottes Missionare. Gott muss selber diese Missionare aufs Erntefeld schicken. Dass jemand plötzlich eine Bürde bekommt, tu, ich muss nach Afrika gehen, ich muss dahin gehen. Die ersten Missionare, die hier von Deutschland ausgingen, das waren die vom Herrnhut, vom Graf Zinzendorf, die sind nach Alaska gegangen. Verstehst du? Ganz verrückt. Und viele sind dort erfroren, aber die haben dort in Alaska missioniert, Gemeinden gebaut, in aller Schwachheit und dergleichen. Weißt du, das muss Gott aufs Herz legen. Wenn wir vielleicht Missionare ausgeschickt hätten, heute hätten wir vielleicht nach Afrika geschickt oder nach Asien, in China, wo so viele Menschen sind auf einen Haufen. Nein, nach Alaska sind die gegangen, wo die Eisbären sind. Wie auch immer. Gott hat seinen Weg mit ihnen gehabt. Weißt du, ich sag dir auch warum, sie sind den Felljägern, den Tierjägern nachgegangen und die missioniert. Verstehst du, die haben versucht, hier erreichen wir unsere Leute nicht, aber dort in der Eiswüste, dort können wir sie erreichen, wenn es nichts mehr läuft und nichts mehr geht. Es sind Motive da. Also du musst im Reich Gottes nicht mehr bitten und betteln, sondern der Herr legt den Leuten aufs Herz, was sie geben sollen. Wenn wir betteln, dann geben sie vielleicht nur Groschen. Aber wenn der Heilige Geist aufs Herz legt, und ich bin dankbar für so viele Geschwister, die uns hier unterstützen, auch hier finanziell, denen legt Gott aufs Herz. Ich kenne oft manche Leute gar nicht, die uns unterstützen. Ich habe noch nie gesehen in meinem Leben. Aber regelmäßig schicken sie aus der Schweiz, aus Frankreich und so überall ihren Beitrag und sagen, wir sind so gesegnet durch die Predigt und wir wollen ein Feedback geben. Aber weißt du, dass wenn das Evangelium stimmt, das Wort Gottes stimmt, gibt es ein Feedback. Und die Leute geben gerne. Aber wenn du pressen musst und drucken musst, da funktioniert nicht. Jesus hat auch nicht gebettelt. Und die haben genug gehabt. Dann, weißt du, wenn du das weißt, die Sache ist dein, Herr Jesus Christ, dann wird Gott selbst für seine Sache sorgen, selbst für die Mittel sorgen, selbst dafür sich einsetzen, dass die Gemeinde Jesu nicht pleite geht. Als wir nach Berlin kamen, das war so, da war ein amerikanischer Bruder, Bruder, und es geht, der Herr ist mit dir und ich unterstütze dich monatlich mit so und so viel. Bin losmarschiert, habe schon alles gleich in die Wege geleitet und dann plötzlich kommt dort eine Krise, dann kriege ich einen Fax, Bruder, mal tut es, ich muss mich entschuldigen, ich muss sagen, ich kann dich nicht unterstützen. Bei mir war schon alles eingefädelt, ich bin gegangen, nicht weil der mich geschickt hat, sondern weil Gott mir uns hierher gerufen hat und so weiter. Und er hat gesagt, ich gehe, egal wie, ich weiß nicht, wie ich hierher kommen soll, aber ich weiß, Gott wird es tun. Dann bekehrt sich ein Möbelhändler, der stellt alles zur Verfügung, dass wir umziehen können mit richtiger Karawane, muss ich euch sagen, mit zwei Sattelschlepper und mit Anhänger. Also das zwei LKWs mit Anhänger und dann noch die Autos, was wir hatten. Und wir sind umgezogen. Was sich so alles ansammelt, um Reich Gottes zu bauen. Das ging. Und wir mussten dann nur noch ins Hotel gehen und die haben die Möbel aufgebaut, die Schreinermeister. Gott sorgt für seine Sache. Wenn wir den Ruf haben, sorgt Gott für seine Sache. Brauchen wir uns nicht Kopf zerbrechen. Dann weiß, was noch fehlt, dann geht sein Werk nicht pleite, unsere Werke gehen pleite. Wenn wir was im Fleisch tun, so aus Begeisterung oder weil es nötig ist, aus Bedürfnis, nein, wir müssen auch uns nicht nach Bedürfnissen richten, sondern dein Wille geschehe. Wenn wir im Willen Gottes sind, passiert genau das, was passieren soll. Gott stirbt nicht, wenn Schwierigkeiten auftreten. Gott ist Schwierigkeiten gewöhnt. Glaub mir, durch wie viel Not hat uns der gnädige Gott hindurchgetragen. Die Sache geht weiter. Und da, wo es am dunkelsten, am finstersten war, da hat Gott eingegriffen. Da, wo keiner mehr wusste, keiner mehr glaubte, keiner mehr glauben wollte, da ist was passiert. Wenn du glaubst, die Gemeinde ist deine Sache, dann hängt alles von dir ab. Dann hängt alles von deinem Einsatz ab. Dann hängt alles von deinem Opfer ab. Dann wirst du Schwierigkeiten bekommen, sobald Schwierigkeiten auftauchen. Aber die Sache ist dein, Herr Jesus. Die Menschen, die kommen, sind deine Menschen, deine Kinder. Und ein Vater kümmert sich um seine Kinder. Oder er ist ein Lump. Und ich glaube nicht, dass Gott ein Lump ist. Er kümmert sich um sein Volk, um seine Kinder. So, du kannst, wenn du ein wahres Kind Gottes bist, du kannst getrost alles Gott überlassen. Dich wird nichts erschüttern und nichts erschrecken. Und du überwindest alles. Du stehst über die Dinge. Egal was kommt, die Not ist groß und die Not ist heutzutage wirklich groß, Brüder und Schwestern. Und zwar nicht die Not in der Welt allein, sondern die persönlichen Nöte, was jeder Einzelne hat. Nicht nur du, deine Nachbarn, Freunde, Bekannte, deine Mitgeschwister, Mitbrüder. Aber wenn du weißt, die Sache ist dein, Herr Jesus Christus, kannst du dich entspannt zurücklehnen und gut an die Sache rangehen. Jetzt, wir werden mit Gottes Hilfe mal sehen, was hier passiert. Gott tut heute noch Wunder. Sollte dem Herrn noch etwas unmöglich sein? Und Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Matthäus 16, Vers 18. Und das ist für mich ein großartiges Wort. Er baut seine Gemeinde. Was dazu alles gehört? Weißt du, Gemeinde ist nicht nur, dass man einen Saal hat, wo man sich versammelt. Gemeinde, da ist noch so viel dran, dass die Atmosphäre da, dass die Liebe da ist, dass der Friede da ist, dass der Segen da ist, dass die Fülle da ist, dass man alles hat, was man braucht und dass man nicht von der Welt was betteln muss oder was kopieren muss oder was aus der Welt rausholen muss, dass wir auch so sind wie die. Nein, wir müssen nicht so sein wie die. Weißt du, die Juden sind untergegangen, weil sie so sein wollten wie die Nationen ringsherum. Sie brauchten einen König, einen Priester, einen Tempel. Weißt du, Gott wollte im Zelt wohnen. Das wollte Gott damals. Aber nein, wir wollen so sein wie die anderen. Weißt du, wenn der Herr seine Gemeinde baut, müssen wir der Welt nichts nachäffen und kopieren. Wir tun das, was wir tun können. Und was wir nicht tun können, das überlassen wir Gott. Ganz einfach. Er baut seine Gemeinde nicht auf mich oder dich oder uns. Und da braucht sich niemand was einbilden. Wenn er das getan hätte, dass er die Gemeinde auf mich oder dich gebaut hätte, wir wären schon längst pleite. Die Sache Gottes wäre schon längst pleite und untergegangen. Aber Gott sei Dank, Gott hat die Gemeinde nicht uns überlassen, sondern er hat es fest in der Hand. Er tat hinzu und der tat hinweg und er baut seine Gemeinde. Gott hat noch alles unter Kontrolle. Und er sagt, ich will mein Haus bauen. Und wenn es nicht so wäre, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und das Erstaunliche ist, ich warte nicht nur auf die Stätte im Himmel, sondern auch hier auf Erden. Da passieren Dinge wie von selbst. Plötzlich ist es vorbereitet. Wir arbeiten vorgearbeitete Arbeiten, vollbrachte Arbeiten. Wir putzen nur noch, verpacken das und verschicken es. Das ist alles, was wir machen. Es lohnt sich dieser Einsatz im Namen Gottes. Das, die Sache Gottes geht weiter. Manche denken, dieses Werk hängt von uns ab. Nein, was ist, wenn wir tot sind? Guck mal, all diese ganzen Missionare und Botschafter und ja Diener Gottes, von den Aposteln angefangen bis heute, die Sache wäre schon längst ausgestorben. Aber nein, Gott hat immer wieder neue Leute erweckt. Immer wieder einen jungen Mann, junge Frau oder einen alten Mann, alte Frau. Gott hat immer wieder Leute erweckt. Warum? Weil der Herr selbst die Gemeinde fördert. Ohne Jesus geht die Gemeinde nicht weiter, geht die Gemeinde zugrunde, aber er ist der Chef, der Boss. Nicht von der Kirche und nicht, auch nicht der Papst. Papst Johannes 23 hat was ganz, ganz Tolles gesagt. Weißt du, ich bin nur ein Mitarbeiter Gottes, ein Stellvertreter. Ich tue nur die Aufgabe, die mir angetragen ist. Und so tun all die Menschen, all die Christen, wenn sie wahre Christen sind und die Sache ernst nehmen, ihre Berufung ernst nehmen, sie tun nur das, was ihnen aufgetragen ist. Was sie als Freude bekommen haben, wozu sie gewählt worden sind. Weißt? Als der Papst Johannes 23. gewählt wurde zum Papst, und sich bewusst wurde, was jetzt für eine Aufgabe auf ihn steht, dann ist er zusammengebrochen, auf den Knien, und hat gebetet, so berichtet er, und er hörte durch das Fenster eine Stimme, Johannes, das ist nicht dein Werk, das ist mein Werk. Die Kirche. Und genau das Gleiche gilt für uns alle. Das ist nicht unser Werk, es ist sein Werk. Nimm die nicht so wichtig. Nimm die nicht so wichtig. Wir nehmen uns manchmal so wichtig, verstehst du? An mir? Nein, Gott geht weiter. Wir müssen uns nicht so wichtig nehmen oder so vorkommen. Wir müssen nur unsere Arbeit tun, unser Auftrag, unser Beitrag leisten. Die Gemeinde geht weiter, auch wenn du von der Gemeinde wegbleibst. Die Gemeinde geht weiter, auch wenn du die Gemeinde nicht mehr förderst. Verstehst du, wenn jemand stirbt oder wie auch immer. Manchmal geht die Gemeinde noch viel besser, wenn die Leute nicht mehr da sind, in aller Liebe. Du wirst schockiert sein. Zeitlang habe ich eine ganz dumme Phase gehabt, wenn ich schwierige Geschwister in der Gemeinde gehabt habe. Habe ich gesagt, lieber Gott, nimm sie aus der Gemeinde raus. Ich will sie nicht rausschubsen, aber du kannst machen. Aber manchmal sind noch ein paar andere von dieser gleichen Sorte gekommen. Verstehst du? Damit ich was lerne. Denn wir lernen in der Gemeinde miteinander. Wir sind ja ein Block, ein Leib, sagt die Bibel. Aber wenn wir dann gelernt haben, und dann ist der Herr der Spreu und vom Weizen trennt. Aber wir müssen manchmal, und das gehört auch zur Gemeinde Jesu, da, die Apostel, da haben sie ein paar Sachen gesehen, das war nicht so perfekt, wie sie haben wollten. Dann sagten sie, Herr, sollen wir ausraufen? Sollen wir Feuer vom Himmel herabbitten? Dann sagt Jesus, lass sie wachsen bis zur Ernte. Lass sie wachsen bis zur Ernte. In der Vorbereitung ist mir so groß geworden. Weißt du, wir schimpfen über das Unkraut. Aber ich habe festgestellt, das Unkraut ist manchmal heilsnotwendig. Brennnesseln. Verstehst du, Löwenzahn und alles ganze Wegerecht, verstehst du? Und all dieses Unkraut, was wir als Unkraut aussieden würden, das wird vernichtet. Aber das ist manchmal wichtig, wichtiger als der Weizen. Lasset beides wachsen bis zur Ernte. Wir müssen also auch so großzügig sein und so gelassen sein in der Gemeinde Jesu. Komm, wenn der Herr das will, dass, wenn das hier geht, ist nicht der Teufel. Weil wir immer gerne dem Teufel alles in die Schuhe schieben. Der arme Kerl, was der alles leiden muss. Nein, es ist nicht der Teufel. Der Herr hat zugelassen, dass bestimmte Dinge passieren, dass plötzlich Brennnesseln bei uns wachsen und das Gras elektrisch ist. Verstehst? Und so, was soll das? Weißt du, der Schweizer hier, der dann als Reiseprediger diesen Vers hier noch weiter erweitert hat und so weiter als missionarischen Text weitergegeben hat, die Sache ist dein Herr Jesus Christ, den dritten Vers zu diesem Lied, Martin Zaremba ist durch viele Tiefen gegangen, war da in Thurgau, Schweiz, ein Prediger, kam dort ins Gefängnis, gerade im Gefängnis schrieb er diesen dritten Teil oder dritte Strophe zu diesem Vers im Gefängnis. Man hat ihn dann dort vertrieben wieder aus der Schweiz. Dann kam er ins Hessenland und die Hessener haben auch vertrieben. Dann kam in der Freimaurerstadt Genf und so weiter. Diese Rationalisten, die wollten nichts von Gott hören. Also, aber die Sache ist dein Herr Jesus Christus. Und der Mann hielt fest an die Sache Jesu. Wir müssen uns nur an die Sache Jesu festhalten. Und dann schrieb er diesen Vers, du starbst selbst als Weizenkorn, also auf Jesus bezogen, und sangst in das Grab, belebe dann auch Lebensborn die Welt, die Gott dir gab. Send Boten aus in jedes Land, dass bald dein Name wird bekannt, dein Name voller Seligkeit. Auch wir stehen dir zum Dienst bereit im Kampf und Streit. Das hat er geschrieben, wo er dann von einem Gefängnis zum anderen geschickt wurde. Kannst du vorstellen, was wir jetzt für Freiheit haben. Ich bin schon 30 Jahre hier. Verstehst du, aber der Mann ist ständig hin und her geschickt worden. Also ich bewundere manchmal viele Christen, was sie ausgehalten haben. Und sie hätten es nicht ausgehalten, wenn sie nicht die Kraft Gottes gehabt hätten. Die wussten noch nichts da, was wir Pfingstler sind und so weiter, Heiliger Geist, Reden und Zungen. Nein, die haben geglaubt an die Kraft Gottes, dass Gott in den Schwachen mächtig ist. Und Gott ist in den Schwachen mächtig. Und deshalb für mich, der Glaube ist etwas, wo wir durchhalten, stehen bleiben, weil wir uns an den Herrn halten. Herr, du bist meine Zuflucht, du bist mein Schild, du bist mein Schirm. Gott bleibt nicht stehen, auch wenn wir weitergehen müssen und verscheucht und vertrieben werden. Ich denke nur der Apostel Paulus. Der Apostel Paulus hat kaum in einer Stadt länger ausgehalten als 3-4 Tage. Normalerweise war gemein, wo er ein bisschen länger war. Aber sonst, ständig, sobald er anfing zu predigen, gab es einen Aufruhr, gab es einen Sturm, gab es eine Rebellion und er musste wieder weiterziehen. Aber es blieb überall was zurück. Warum auf der ganzen Welt überall englischen Rasen gibt. Weißt du, da gab es einen Seemann, der hat englischen Samen mitgenommen und überall, wo er gelandet ist, hat er so eine Handvoll englischen Samen ausgestreut. Und deshalb wächst überall fast auf der Welt englischer Rasen. Weißt du, und wir sind auch solche, wir streuen nur etwas mit der Hand aus und da bleibt irgendwo was hängen. Und ich denk, wenn wir irgendwo etwas tun, bleibt irgendwo irgendetwas hängen. Auch wenn es Lappali ist. Und meistens, wo wir gar keine Lust haben zu tun und tun, da bleibt was hängen. In aller Liebe. So, die Sache ist dein, Herr Jesus Christus. Die Sache Gottes geht weiter. Einfach so einen englischen Rasen auszustreuen. Gott erlöst Menschen. Und erlöst Menschen, damit sie, ja, Gottes Werk tun. Aber er erlöst sie manchmal anders. Weißt du, wir denken immer an Erlösung. Erlösung, keine Sünden, keine Krankheit, keine Not, keine Angst, keine Probleme. Nee. Gott erlöst uns, und bitte halte ich fest, was ich sage, erlöst uns von Menschen. Dass wir nicht menschenhörig sind, menschenabhängig sind. Weißt du, Menschen, die die großen Macher sind, letztendlich, die machen gar nichts. Die großen Macher. Gott ist der Macher. Die Sache ist dein Herr Jesus Christ. Er erlöst die Gemeinde von Menschen, die sich in der Gemeinde profilieren wollen, die sie glauben, wir sind unersetzlich. Bisher ist doch jeder ersetzlich. Jeder, überall. Verstehst du? Weißt du, Gott kann auf alle verzichten. Er braucht uns nicht. Aber wir brauchen ihn. Er braucht uns nicht. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus. Deshalb für mich ist so groß, die Sache Gottes geht weiter. Wir müssen nur dienstbereit sein. Was ist das? Schürze anziehen, Waschlappen nehmen, Putzlappen nehmen und anfangen zu putzen. Und einfach Großputz machen oder was auch immer ist. Verstehst? Der Herr Jesus, er schürzte sich, heißt es, und er fing an, den Jüngern die Füße zu waschen. Angenehme Arbeit, verstehst du, als Messias, als Herrgott, als Sohn Gottes, als der Heiland, er wäscht seinen Jüngern die Füße. Er schürzte sich. Weißt du, und das ist nämlich, was Gott will, dass wir uns schürzen. Wir sollen statt Zweireiher oder Anzug kaufen oder was, Talare, fromme Kleider kaufen, wir sollten Schürzen besorgen, damit wir dienen. Er schürzte sich. Und Jesus sagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr tut, wie ich es getan habe. Und überall, wo Menschen mit Schürzen gedient haben, ist immer was passiert. Weißt du, Gott braucht keine großen Missionare. Viele Missionare waren Diener. Weißt du, wenn ich so Missionsbücher lese, ich bin begeistert von diesen alten Missionaren. Die wurden von ihrer Gesellschaft ausgeschlossen, als sie gingen, plötzlich hat der Hudson Taylor sich einen Zopf wachsen lassen, wie die Chinesen. Oder ja, ganz anders gelebt. Oder jemand hat sich dann als Gefangener sich ins Gefängnis eingegeben, obwohl er gar nicht ins Gefängnis zu suchen hat, Engel der Gefangenen zu sein, verstehst du, und dort zu dienen. Wir müssen einfach nur dienstbereit sein, wo es auf uns ankommt, wo Gott uns ruft, wo Gott uns hinstellt, wo er gerade uns einsetzt, wo er gerade uns braucht. In Matthäus Kapitel 9, Vers 37, wir sollen den Herrn bitten. Den Herrn der Ernte, das ist seine Ernte. Die Welt ist seine Ernte, die Mission ist seine Mission. Reich Gottes ist sein Reich, nicht unser Reich. Dass er Arbeiter sendet in seine Ernte. Und Gemeinde ist Gottes Ernte, ist Gottes Weinberg, ist Gottes Acker. Weißt du, dann ist vollkommen egal. Der eine kommt morgens um 7 Uhr, fängt an zu arbeiten, und der andere 5 Minuten vor dem Feierabend. Und alle kriegen den gleichen Lohn. Es ist seine Sache, seine Arbeit, seine Belohnung. Wir sollten uns gar nicht so groß und wichtig nehmen. Das ist alles nur Lug und Trug und Schwindel, frommer Schwindel. Was weiß ich, wo der sich entwickelt hat. Weißt du, wir müssen das beweisen. Nein, wir müssen nur leben. Und zwar gottselig leben, was das auch immer heißt. Gott hingegeben, Gott liebend. In seiner Gemeinde müssen wir, ja, und dürfen, ja, müssen wir nur arbeiten, das tun, was gerade da ist. Seine Gemeinde, und ich betone es, seine Gemeinde. Weißt du, Gottes Gemeinde, Jesu Gemeinde, das Reich Gottes, wird von Gottes Kindern gebaut, nicht von Weltmenschen. Der Tempel in Jerusalem wurde von dem König vom Tyrus gebaut, nach seinen Plänen. Weißt du, Gott hat seinen Plan gegeben, seinen Leuten, wie er wohnen wollte, die in der Stiftshütte. So wie es, Gott beruft selbst seine Leute. Und deshalb ist, ich brauche keine Leute von draußen, ein paar Experten, oder so, die dann so ein bisschen alles durchleuchten, alles und das, und so McKinsey-Firma oder sonst noch was, die alles so aufnehmen und sehen, was hier falsch läuft, was bei uns richtig läuft. Meistens ist das, was falsch läuft, ist richtig. Und was richtig läuft, ist falsch. In aller Liebe. Weißt du, das, was nichts ist, das hat sich Gott erwählt. Gott selbst stellt seine Leute ein. Und manchmal denken wir, der kann was. Letztendlich, wenn es darauf ankommt, der kann gar nichts. Gott macht es. Wir müssen nur die Arbeiter, um die Arbeiter bitten, Herr, sende du, schick du irgendjemand, der das macht, der willig ist, der offen ist, der Gott hingegeben ist, an der Hingabe scheitert es. Die Hingabe ist A und O. Viele können Gott dienen, aber die meisten wollen Gott nicht dienen. Die könnten, die würden. Verstehst du? Die haben die Fähigkeiten. Wir haben in Süddeutschland einen Bruder gehabt, der war so begabt, der konnte Akkordeon spielen, der war beredet, der konnte reden wie, was weiß ich, der sah gut aus, verstehst du, aber der war zu feige, was für Gott zu tun. Und als er predigen sollte, weißt du, als er eingeteilt war zu predigen, er ist in den Wilhelma in den Zoo gegangen, aus Angst, der wollte nicht, verstehst du, er hat sich nicht zugetraut. Weißt du, wenn Gott einen beruft, dann sollen wir uns auch zutrauen, wir können es. Auch wenn wir sagen, wir haben das nicht gelernt, wir haben da nicht studiert, oder ich habe keine Ahnung davon. Ich habe eines festgestellt, Leute, die Gott dienen, und schau die Geschichte an, es ist mit wirkliches Wort. Der Evangelist Moody in Amerika, verstehst du, ein Schuster, wenn er einen Satz geschrieben hat von 5 Wörtern, hat er 6 Fehler gemacht. Weißt du, und Gott hat den so mächtig gebraucht, dass große Bewegungen entstanden sind. Oder es ist mit wirkliches Wort, er konnte die Bibel nicht lesen, seine Frau musste den Text vorlesen, damit er predigen kann. Aber Gott hat Zeichen und Wunder gewirkt. Je komplizierter der Mensch ist, desto unfähiger ist, was zu tun oft. Weil sein Verstand im Wege steht. Sein Wissen, das kann es nicht so bringen. Was sagen die Leute dann? Was reden die dann nachher? Verstehst du? Nein. Also Jack Ho, er hat mir von seinem Vater erzählt. Sein Vater ist einer der großen Heilungsevangelisten Amerikas gewesen. Bei dem sind fast alle Kranke geheilt. Aber das war so ein Rabauke. Weißt du, Gott hat Rabauken benutzt, als die Leute nach vorne kamen mit den Krücken. Willst du geheilt werden? Glaubst du an Gottes Heilung? Und es war nicht nur so, das war auch im Film, da hat mir Filme mitgebracht. Ich konnte es mir auch angucken, schwarz auf weiß. So, und glaubst du an Heilung? Willst du geheilt werden? So, dann gib mal her deine Krücken. Hat er die Krücken zerbrochen? So, sei geheilt in Jesu Namen. Und die Leute sind geheilt worden. Da hat manchmal Heilungsgottesdienste bis morgens 5 Uhr gehalten. Gerade auf diese radikale Art und Weise. Aber das war ein einfacher Mann. Der hat Gott vertraut. Gott geglaubt. Und er ging, was Gott ihm sagte. Nicht, was seine Gefühle ihm sagten, was die Leute sagten, was die Politiker sagten. Er sagte, wenn Gott sagte, bau hier das Zelt, dann hat er hier das Zelt aufgebaut. Aber wenn Gott sagte, obwohl er das Zelt bereits schon fast fertig hat aufgebaut, hat der Herr zu ihm plötzlich gesagt, bau das Zelt ab und zieh weg, hier kommt eine Katastrophe. Und tatsächlich, es kam, als der letzte Wagen, dieses große Zelt für 10.000 Mann, die Stadt verlassen hat und die Leute haben gesagt, ja, guck mal an, das sind Christen. Die bauen Zelt auf und dann bauen sie gleich wieder ab. Und hauen ab, verstehst du? Und so wetterwenderisch sind sie. Aber was war, als der letzte Wagen rausfuhr aus der Ortschaft, kam eine Sturmflut. Wie nur Orleans da war, mit der Katrina und so weiter. Und plötzlich, weißt du, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Die Sache Gottes geht weiter. Und manche regen sich auf über die Diener Gottes. Und gerade Jack Ho hat mir einige Sachen erzählt, als der Vater starb, der starb sehr jung, weil er sich überarbeitet hat, was weiß ich, was seine Probleme auch noch anders war. Aber Gott hat zu ihm gesagt, schließe die höchste Lebensversicherung ab, die es möglich ist abzuschließen. Und er hat diese höchste Lebensversicherung abgeschlossen, die je abzuschließen möglich war. 2-3 Jahre später stirbt er und die Familie ist ausgesorgt, weil die Lebensversicherung da war. Und dann haben die Leute gesagt, ja, weiß, aber die haben alles Geld unterschlagen, die haben das gemacht und so weiter. Nein, Jack Horn hat mir erzählt, Gott hat dem Vater die Weisheit gegeben, das und das zu tun, rechtzeitig, Jahre zuvor. Oft ist so, wie Gott, wenn Gott wirkt, zeigt der Heilige Geist uns Jahre zuvor, das und das und das zu tun, wo die anderen sagen, verrückt, spinnst du? Bist du nicht normal? Weißt du, im Reich Gottes kann man nicht mehr normal dienen, da geht alles abnormal. Ungewöhnlich, übernatürlich. Ich erzähle nur das, weil mich das fasziniert. Mich fasziniert die Sache Jesu. Ich habe all die Missionsbücher gelesen, was ich so damals bekommen konnte, weil mich das interessiert hat. Wie haben die Menschen damals Gott gedient? Nicht nur Spendenaufrufe hier bei uns. Nein, die haben mit voller Hingabe Gott gedient. Und Gottes Sache ging weiter. Viele dienen Gott und wollen Gott dienen, aber sind zu feige, so wie dieser liebe Bruder da in Süddeutschland, ein guter Freund von mir. Ich mag ihn trotzdem, er hat trotzdem Gott gedient, so gut er konnte. So, der Teufel erzählt uns, Gott zahlt nicht gut. Was der Teufel einem alles nur erzählt, die Sache, ja, damit kannst du nicht leben, nicht überleben, wie willst du nachher deine Familie versorgen. Schau an Jaco, wie Gott gesorgt hat. Schließt ab, das was möglich ist, mach das, wir sollen uns. Und das ist im Reich Gottes, das Mögliche machen, was möglich ist, und das Unmögliche Gott überlassen. Und dann geht's weiter. Der Teufel erzählt, bei Gott musst du hart arbeiten, da wird dir nichts geschenkt. Ist es so, das weiß ich. Es ist ein harter Herr, du schneidest da, wo du nicht gesät hast, so wie es in der Geschichte dort erzählt wird. Deshalb fürchten viele Menschen, Gott zu dienen, und wollen nicht über ihren Schatten springen oder aus dem Boot auszusteigen wie der Petrus. Ach, das ist tief, das Wasser. Verstehst? Nein, wer Gott vertraut, der geht auch aufs Wasser, wenn es sein muss.
Der geht übernatürliche Wege. Der fürchtet sich nicht, mit Jesus übers Wasser zu gehen. Die schauen da nicht, ob viel oder wenig ist, was da alles passiert, auf Wind und Wellen. Die schauen nicht. Wenn wir für Gott arbeiten, Brüder und Schwestern, dann sorgt Gott für unsere Versorgung. Wenn wir für Gott arbeiten, sorgt Gott für unsere Sicherheit. Wenn wir für Gott arbeiten, sorgt er für unsere Führung. Wenn wir für Gott arbeiten, sorgt Gott für unsere Gesundheit. Ich sage dir ein Geheimnis, wenn du für Gott arbeitest, wirst du gesünder und gesünder und gesünder. Du kannst es einfach nur, du musst nur für Gott dienen, denn Gott sorgt für seine Knechte, dass sie fit bleiben bis ins hohe Alter oder wie auch immer, bis zum Schluss. Wenn du für Gott arbeitest, gibt Gott dir die Rückendeckung für dein persönliches Leben. Da musst du nicht sorgen, wie geht's aus, was passiert. Du bist in der Hand Gottes. Und viele Leute haben ihr Leben zwar mit dem Verstand Gott übergeben oder Jesus übergeben, aber nicht mit dem Herzen, aber nicht mit der Seele und dem Geist. Es ist wichtig zu wissen, ich bin in des Vaters Geschäft, ich arbeite im Dienste Gottes, im Reich Gottes, und dann wird mir alles andere zufallen. Steht in der Bibel, Matthäus 6, 33. Wenn du im Willen Gottes bist, Gottes Anweisungen folgst, die Dinge tust, die er dir befohlen hat, nur, sehr wichtig, die Dinge tust, die er dir befohlen hat. Nicht, was du dir ausgedacht hast oder was andere dir diktiert haben, was er dir befohlen hat. Und wie weiß man das? Du, da musst es gelernt sein, seine Schafe hören, seine Stimme. Wenn wir auf seine Anweisungen folgen, auf seine Ideen, seine Inspiration verwirklichen, dann ist der Segen uns sicher. Nicht nur, wenn wir nur was tun und aktiv sind. Action. In der Bibel heißt es einmal an einer Gemeinde, in einem Sendschreiben, du tust je länger, je mehr. Also eine Aktion nach der anderen. Aber da fehlt etwas, die erste Liebe. Was nützt es, die ganze Aktion ohne der ersten Liebe? Gott will der Autor unseres Lebens sein. Und dann haben wir Autorität. Wenn er der Autor ist, haben wir die Autorität. Diener Gottes sind nicht Menschen verantwortlich, sondern Gott verantwortlich, denn er ist der Auftraggeber. Die Sache geht weiter. Und da kannst du ruhig schlafen gehen. Und wenn du morgens nicht aufwachst, du kannst ruhig sein, musst dich nicht vor Leuten rechtfertigen, warum tust du das und das und das. Du hast es für den Herrn getan, aus Liebe zum Herrn. Die erste Liebe ist das Wichtige. Ausschlaggebend ist, was sagt Gott zu mir, zu meiner Arbeit, zu und so weiter. Wie beurteilt er das? Das ist mein lieber Sohn, auf den mein Wohlgefallen ruht. Das kann auch, das ist meine Tochter. Also Gott muss uns beurteilen und nicht die Menschen. Ich bin davon abgekommen, dass Menschen einen beurteilen, dass ich von Menschen beurteilt wäre. Reicht schon, wenn ich die Noten der Schule schreiben musste. Verstehst du, dann meine Noten bekommen habe, für die ich nichts kaufen kann. Ja, die Beurteilung, Menschen beurteilen einen. Weißt du, wer für Gott arbeitet, der muss sich nur vor Gott verantworten. Ist hart, ist komisch, ist heutzutage ungewohnt, dass einer sagt, ich habe Verantwortung vor Gott. Das sollten alle Politiker tun natürlich, aber die tun es nicht. Verstehst du, sie sind Verantwortung vor Gott. So Gott will und uns hilft und so weiter. Nein, wir müssen Verantwortung vor Gott leben. Gott tadelt niemand, Gott verdammt niemand, Gott richtet auch niemand. Er zeigt uns manchmal unsere Fehler, was wir falsch machen, das zeigt er. Deshalb geht die Sache Gottes weiter. Trotz dem Mangel, trotz dem Fehler geht es weiter. Und er macht es wieder gut, wenn wir Fehler machen. Denn die Arbeit ist vorbereitet. Es ist vollbracht. Und ich sage dir ein Geheimnis. Weißt du, du kannst abstrampeln, so viel du willst. Wenn du hier stirbst, musst du sowieso alles hier lassen. Das Haus, das Auto, die Familie, dein Körper. Verstehst du, dass du so gepflegt und so gehegt hast und so aufgepasst auf die Sachen. Du musst alles da lassen. Und dann bekommst du einen neuen Körper, eine neue Seele, einen neuen Geist. Lebst in ganz neuer Dimension. Deshalb, es geht weiter. Viele haben Angst davor. Und was ist hier? Das bleibt alles hier. Das ist alles irdisch. Das ist alles vergänglich. Wenn du nach dem alttestamentlichen Gottesbild lebst, dann hast du immer nur einen strafenden Gott, einen züchtigenden Gott, einen Zuchtmeister. Das darfst du nicht, das kannst du nicht, das ist verboten. Da leben die meisten Christen heutzutage noch. Auch evangelische Christen. Weißt du, die erzählen alles mögliche. Ach, ich bin eine neue Kreatur. Verstehst du? Nee, die sind keine neue Kreatur. Ein neues ist im Werden. Und erst, und ich habe eines festgestellt, erst wenn ich tot bin, bin ich eine neue Kreatur. Jetzt bin ich immer noch der alte Trottel. Verstehst du? Erst dann, wenn ich tot bin und auferstehe, bin ich wiedergeboren. Ich bin an Jesus gläubig, ich habe Jesus aufgenommen, ich folge jetzt Jesus, aber ich bin noch nicht vollendet. Ich kann noch nicht sagen wie Jesus, es ist vollbracht. Wenn du erst am Kreuz hängst und kein Zurück mehr gibt, dann, verstehst du, dann sind wir dort soweit. Und dann geht Gottes Sache weiter. Das neue testamentliche Bild ist total anders. Da kannst du sagen, Papa, ich habe gesündigt. Und erst als der verlorene Sohn nach Hause kam, hat der Vater gesagt, alles ist vergeben, alles ist vergessen. Bringt hier das beste Kalb, beste Kleid. Bringt Musik, macht hier Lärm. Unser Sohn, mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Der hat Gott ganz anders gedient. Und ich sage dir die Sache, der Dienst Gottes für dich und mich geht im Reich Gottes weiter, wenn wir angekommen sind. Am Ziel. Ich bin noch nicht am Ziel. Ich habe angefangen, ich habe es noch nicht ergriffen, ich jage nach und ich weiß eines Tages, ob ich schaff's oder nicht schaff's, ich schaff's auf jeden Fall durch die Gnade Gottes, durch die Barmherzigkeit Gottes und ich arbeite für den Herrn, nicht für mich. Ich habe mein Leben ihm übergeben, bin ausgebürgert aus dieser Welt und Gott kennt keinen Stillstand, keine Pause. Sein Ziel, er verfolgt konsequent sein Ziel. Und wenn er fertig ist, wenn alles vollendet ist und so weiter, wenn die Welt vollendet ist, wenn das die Vollzahl der Nationen eingegangen ist, dann wird Christus kommen und dann wird die Welt total hier erneuert werden. Und dann wird mit dem Teufel abgerechnet werden, ein für alle Mal. Dann ist vorbei mit seinem Lachen und Spotten und Verachten. Wir sind noch lange nicht fertig, Brüder und Schwestern. Die Sache geht weiter. Auch mit der Bekehrung. Weißt du, ich werde es nie vergessen, so doof war ich als Christ, als junger Christ. Mich hat man nicht aufgeklärt. Weißt du, ich habe gedacht, wenn ich getauft werde, ich komme aus dem Wasser, ich stehe vorm Spiegel und gucke, wo der Heiligenschein ist. Nass war ich. Da gab es noch keinen Föhn, verstehst du, da habe ich noch gerubbelt, dass meine Haare trocken werden. Aber von wegen davon der Heiligkeit nichts. Und dann komme ich nach Hause, dann sagen die Leute, jetzt bist du getauft, jetzt bist du ein vollwertiger Christ. Du, ich war unchristlich, ich habe Fehler gemacht. Auch nach meiner Taufe habe ich Menge Fehler gemacht, mehr als vorher. Und die haben gesagt, und du willst Christ sein? Und du willst Christ sein? Weißt du, die wussten, wie man Christ ist und mehr als Christ man sich benimmt. Versteht, aber mir war es hart, das zu sein. Verstehst? Aber ich habe es nicht geschafft. Aber immer wieder, oh Herr, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Ich bin so schwach. Hier bin ich meiner Schwachheit bewusst geworden. Ich dachte, ich werde jetzt getauft, jetzt bin ich fertig. Von wegen. Ich bin zusammengebrochen innerlich. Ich sage, lieber Gott, also ich weiß nicht. Ich dachte, es ist ein Bund eines guten Gewissens mit Gott, aber ich habe schlechtes Gewissen. Ich bin nicht so, wie ich sein sollte. Und dann habe ich den Paulus verstanden, erst was er sagt. Ich habe nicht ergriffen, ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Gott macht weiter. Deine Vollendung ist Gottes Doktorarbeit. Halleluja. Da kriegt er sein Diplom. Das hat er gemacht aus einem. Mit uns muss jeden Tag ein Wunder passieren. Und nicht nur, dass einmal ein Wunder erlebt. Nein, jeden Tag brauchen wir ein Wunder seiner Gnade, seiner Barmherzigkeit, seiner Treue und Liebe. Und jeden Tag modelliert er an unserem Leben herum, bis er ständig endlich mal das Gefäß hat, das ihm gefällt, so wollte ich ihn haben. Gott schläft nicht. Gott arbeitet nachts sogar. Um Mitternacht. All die großen Wunder passieren um Mitternacht. Lest doch nur, ich will euch nur Mut machen. Auch wenn du schläfst und gerade weil du schläfst, nachts kannst du gar nichts machen, da kannst du gar nicht stampeln, kannst dich höchstens ein bisschen schnarchen und von einer Seite auf die andere dich wenden. Das ist alles, was du nachts kannst. Und nachts arbeitet dich, Herr. In meiner Bibel heißt es, nachts belehren dich seine Engel. Nachts. Um Mitternacht. Da war ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt. Die Sache Gottes geht weiter. Die Sache Gottes geht weiter, wenn wir nicht mehr da sind. So vieles passiert oft nach dem Tod eines lieben Menschen. Ich werde nie vergessen, plötzlich kommt ein junger Mann bei uns in Stuttgart, Münster, in den Gottesdienst und bleibt zurück, sagt er, ich will mich bekehren. Sage ich, so schnell? Du hast noch nicht mal die Predigt richtig zugehört. Und ich will mich bekehren. Dann sagt er, ja, meine Oma hat immer für mich gebetet und so weiter. Und jetzt ist die Oma tot und jetzt muss ich selber beten. Jetzt muss ich selber Gott suchen. War ein Zahnarzt. War lange Zeit in meiner Gemeinde, solange ich in Stuttgart war. Jetzt muss ich mich bekehren. Oft, weißt du, solange du lebst, verlassen sich die Leute auf dich. Der betet für mich. Der unterstützt mich. Der geht mir nach. Der hilft mir. Aber wenn du mal nicht mehr da bist, dann fangen sie an, selber zu beten, selber zu suchen, selber zu fragen, was ist da los? Das ist, was ich beobachtet habe. Nicht nur einmal. Ich kann noch eine andere Person erzählen. Das ist auch da. Da kommt der Urenkel, also Sohn, ja, der Enkel, kommt der Enkel und sagt ja, die Oma ist nicht mehr da. Ich muss jetzt selber für mein Heil sorgen. Verstehst du, sie verlassen sich immer, mein Papa betet für mich. Verstehst du? Nein, der Papa betet nicht mehr, die Schwester betet nicht mehr. Die haben dich aufgegeben. Und wenn wir den Menschen aufgeben, kommen die Menschen zum Glauben. Und zwar vor Gott aufgeben. Herr, ich habe alles getan, ich habe alles gesagt, ich habe alles gegeben und jetzt musst du machen. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christ. Mein Schwager kam zum Glauben. Meine Frau hat jedes Jahr dem zum Geburtstag gratuliert, aber nie ein Feedback, keine Antwort, kein Dankeschön, nichts. Aber immer wieder gratuliert und dann sagt sie einmal eines Tages, sagt sie, du, da bedankt sich nicht einmal und warum soll ich dann noch mein Porto verschwenden? Und hat aufgehört zu gratulieren. Und was hat er gemacht? Der rief am nächsten Tag an, Heidi, hast du mich aufgegeben? Und so kam er zum Glauben. Verstehst du? Solange da jemand noch betet, verstehst du, an sie denkt oder an ihn denkt, dann verlassen sie sich da drauf. Sie sind faul. Die Sache geht weiter, wenn du nicht mehr da bist. Gott bewahrt deine Seele, dein Körper oder dein Geist bis auf den Tag seiner Wiederkunft. Es geht weiter, diese Bewahrung, diese Führung. Jesus geht uns voraus, bereitet uns eine Wohnung und kommt und nimmt uns wieder, damit wir dort sind, wo er ist. Weißt du, Gott hat das Zepter. Gott regiert. Gott sitzt auf dem Thron. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christ. Heilige sind wir nur bei Gott, nicht in dieser Welt. Und deshalb, wenn du versuchst, ein Heiliger zu sein, vergeblich, verstehst du, ich bin ein Geheiligter. Ja, Gott arbeitet an dir. Und je mehr Gott an dir arbeitet, desto geheiligter bist du. Aber Heilige sind wir erst, wenn wir bei Gott sind. Er spricht das Urteil, das letzte Urteil über unser Leben. Jesus sagte in Johannes 11, Vers 25, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gleich stürbe. Was heißt das? Der wird leben, obgleich er stürbe. Zum Schächer sagte, du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein. Du wirst mit mir ein anderes Leben leben, nicht mehr dieses alte Leben bisher. Heilige sind nur bei Gott, nicht in der Welt. Deshalb leg keinen Wert, was die Welt von dir sagt und denkt. Ist doch wurscht. Egal. Du bist bei Gott angeschrieben, als Heiliger oder nicht. Und wenn das so ist, dann ist vollkommen egal, was die Menschen sagen. Er hat die Autorität zu richten. Einen in den Himmel zu heben oder einen in die Hölle zu verdonnern. Wir sind wirklich nur das, was er sagt, nicht was wir uns einbilden. So viele bilden sich was ein, ich bin jetzt, oh, sonst rennen sie durch die Welt. Hier auf dieser Welt sind wir ganz gewöhnliche Menschen. Und ich will noch eine große Wahrheit sagen, weißt du, die Sache Gottes geht weiter. In 1. Johannes 3, Vers 2 heißt es, das ist noch nicht erschienen, was wir sind. Wenn es aber erscheinen wird, dann werden wir ihm gleich sein. Es ist noch nicht erschienen, was wir sind. Jetzt ist noch nicht erschienen, was wir sind. Wir sind ganz gewöhnliche Menschen. Und ich möchte, dass du runterkommst auf dem Teppich wieder, auf dem Boden der Wirklichkeit. Hier ist, und jetzt bitte halte ich fest, hier ist zwischen uns und den Ungläubigen kein Unterschied als Menschen. Hier ist zwischen uns und den Moslems, Buddhisten, Kommunisten, Atheisten, Faschisten, Sozialisten kein Unterschied. Auch wenn du noch so fromm bist und so voll Heiligen Geistes und bebst und zitterst, ist kein Unterschied. Den Weltmenschen geht es schlecht und uns geht es auch schlecht. Wenn Krieg ist, Not ist, Pestilenz ist, trifft es den Ungläubigen und den Gläubigen. Auch wenn du Psalm 91 liest und auswendig kennst. Verstehst? Wenn Menschen hier hungern, hungern alle. Wenn hier eine Katastrophe kommt, guck mal, jetzt hagelt und schüttelt, das trifft Christen und Nichtchristen und sogar Kirchen werden überschwemmt. Und Zoos und alles andere mehr. Weißt du, da müssen andere auch, ist kein Unterschied. In der Bibel heißt es, sie sind allzumal Sünder. Kein Unterschied. Heilige sind wir erst, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind. Zu Hause beim Vater. Hart, was ich sage? Aber es ist da. Das, wir sind erst dann vollendete, erst dann vollkommene Wesen, wenn wir daheim sind beim Vater. Wie der verlorene Sohn, solange da am Schweinetock noch war, hat er auch gelitten, Probleme gehabt wie alle anderen. Nur Pharisäer sagen und behaupten, sie sind vollkommen. Sie sind was Besonderes. Sie sind die Auserwählten Gottes. Vergiss es, denen geht's nicht gut, den Auserwählten Gottes. Oder denen geht es genauso. Als eine Hungersnot in Kanaan war, hat Abraham auch gehungert und musste nach Ägypten ziehen. Oder Jakob, die sieben fetten Jahre und die sieben mageren Jahre. Das hat die ganze Welt getroffen. Hier sind wir fehlerhafte, sündige, schwache Menschen. Hier mangeln wir des Ruhmes. Hier sind wir nicht besser und auch nicht schlechter. In aller Liebe jetzt, bitte halte dich fest. Hier sind wir genauso wie alle anderen Menschen. Unser Wandel ist im Himmel erst. Halleluja. Und nicht hier auf dieser Erde, hier in Berlin. Unser Wandel ist im Himmel. Unsere Veränderung ist erst dort. Dann legen wir hier diese Klamotten ab und streifen hier diesen Kokon ab oder das Ei schlüpfen aus dem Ei raus. Hier sind wir genauso wie die anderen, aber an den himmlischen Örter sind wir versetzt jetzt schon. Wir schauen immer, was wir dort sind, nicht was wir hier sind. Und so viele Menschen denken, hier bin ich geheilt, hier bin ich vollkommen, hier bin ich voll Geistes. Nein, hier bin ich nicht geheilt, auch wenn ich geheilt werde. Ich werde wieder krank. Wenn die eine Krankheit weg ist, kriege ich eine andere. Du kannst von einer, und wir werden hier nicht fertig. In seine Wunden sind wir geheilt, das gilt für den Himmel. Verstehst, nicht für hier. Nur Trotteln glauben das. Entschuldigung. Glauben, wir sind geheilt, verstehst? Nein. Gott hilft dir. Was wir hier erleben, ist, Gott hilft uns durch seine Gnade. Er steht uns bei. Ich kann besser tragen. Weißt du, ich weiß, wer ich bin. Ich gehöre Gott. Meine Heimat ist dort in der Höhe. An das halten wir uns fest. Wir sind Heilige, Vollkommene, aber erst nach der Offenbarung des Herrn. Und wir werden ihm gleich sein. Wir werden ihm gleich sein. Hier weiß keiner, dass du ein Kind Gottes bist. Weißt du, wenn ich so in der U-Bahn sitze, ich kann nicht sagen, das ist ein Christ, das ist kein Christ. Der sagt, weißt du, auch wenn einer einen Fisch trägt. Mir ist neulich was passiert, was ganz dumm ist. Da fährt ein Auto mit dem Fisch vor, Berliner Nummer. Und ich denke, diesen Christen kenne ich irgendwie so. Von hinten hat er gut ausgesehen. Und dann überhole ich ihn und gucke den an. Dann qualmt er. Und ist gar nicht der ein Christ, verstehst du? Und denke, das wäre Christ. Vielleicht ist das Auto von seiner Frau. Oder was weiß ich. Oder was. Aber, oder hat er gekauft und den Fisch nicht ordentlich entfernt. Aber weißt du, am Fisch erkennt man nicht, ob er Christ ist oder nicht. Oder ob er in die Versammlung geht oder nicht, verstehst du, du erkennst nicht, dass ein Christ, der in die Versammlung geht. So viele Leute sitzen in der Versammlung und sind keine echte, wahre Christen. Und manche sitzen in einem Disco, Entschuldigung, und die sind doch Christen dann. Und wir sind erstaunt, wie edel die Menschen sind, verstehst du, oder wie gut die sind, liebevoll sind, liebevoller wie manche Christen. Und da sind wir schockiert. Du bist hier ein elender Mensch. Du bist nur hier in Christus etwas, wenn Christus in dir ist. Du bist noch nicht im Himmel, aber du hast den Himmel in dir. Du spürst, mein Wandel ist im Himmel. Dort ist meine Heimat. Hier ist nur meine Arbeit, mein Dienst, meine Verpflichtung. Die Sache mit dir geht erst weiter, wenn du keinen Menschen mehr hast mit Gott. Und wenn du kein Mensch mehr bist, des Menschen abgelegt hast. Da beginnt erst die Sache Gottes in unserem Leben. Wenn du nichts mehr Irdisches brauchst, wenn du nichts mehr, keine Menschen mehr brauchst, du bist plötzlich in Gott. Da bist du erst vollendet, bist am Ziel. Weißt du, wir haben uns ganz falsche Vorstellungen, ganz falsche Ideologien und Philosophien über Gott und Glauben. Erst wenn du in einem anderen Körper bist, bist du ein anderes Wesen. Und deshalb, wir müssen den Grund unserer Errettung wissen. Wir sind jetzt errettet, aber die Rettung wartet auf uns. Wir sind noch im Hochwasser, wir sind im Strudel, wir sind noch in der Strömung, wir sind ergriffen, aber wir haben noch nicht festen Boden unter die Füße. Wir müssen zuerst noch das Land erreichen. Wir haben die Hoffnung. Wir wissen, wir werden nicht mehr untergehen. Wir sind schon entdeckt, wir sind gesehen. Gott kennt uns. Aber wir sind noch nicht zu Hause. Ich bin nur auf dem Weg. Ich kann auch immer abweichen. Gott hat uns nicht errettet, um uns nur glücklich zu machen. Geschwister, das ist auch ein ganz dummes Zeug, was viele Leute glauben, um glücklich zu sein. Also ich bin nicht, seitdem ich errettet bin, ich bin nicht glücklich, muss ich euch sagen. Ich habe Stress, ich habe Arbeit, ich habe mit mir zu kämpfen, mit Gott zu kämpfen, mit Menschen zu kämpfen, mit allem Möglichen. Ich habe Probleme. Aber glücklich sein, nein, ich weiß, aber ich werde glücklich sein, heilig sein, vollkommen sein, wenn ich einmal bei ihm bin. Hier habe ich keine Ruhe. Aber es ist, singen wir in einem Lied, eine Ruhe vorhanden im Volke Gottes, den Kindern Gottes. Es ist eine Ruhe vorhanden. Weißt du, Gott muss noch hinzubringen, noch die paar andere, die noch kommen sollen. Ich bin noch nicht am Ziel. Ich bin ihm noch nicht gleich. Ich bin aber auf dem Weg dorthin. Ich bemühe mich, manchmal mehr, manchmal weniger. Ist es so wichtig, ihr Lieben, dass wir bewusst werden, das Leben geht erst weiter, wenn wir bei Gott angekommen sind. Hier, wenn ich die Menschen anschaue, ich werde neidisch, böse, eifersüchtig. Ach, weißt du, wie geht's doch den Gottlosen so gut? Wenn ich so die Gottlosen anschaue, die gehen fünfmal im Urlaub im Jahr, die fahren jedes Jahr ein neues Auto, die haben Wohnung, die haben Geld, die sind sorglos, die haben alles, was sie brauchen. Weißt du, aber dieses Zeug kannst du hier nicht festhalten. Das geht und kommt und ist weg, auch bei dem Millionär. Denk an den reichen Mann in der Bibel und den armen Lazarus. Beiden geht's gleich, beide sterben, bloß beide enden dann woanders. Ich komme langsam zum Schluss, da ist die Geschichte mir so groß. In Psalm 73, Vers 3, die von Asaf. Asaf, dieser Sänger, dieser Anbetungsmensch Gottes, der schaut die Gottlosen an und es wird traurig, sagt, und ich singe und ich bete und ich musiziere, ich quäle mich hier für Gott ab. Wie geht's doch den Gottlosen so gut? Und den Frommen hier nennt er, und dann sagt er, denen, ich sah, wie es ihnen schlecht ging und ich verzweifelte schier. Und dann kommt die Antwort, bis dass ich ging ins Heiligtum. Und das ist der Moment, bis dass ich ging ins Heiligtum. Und ich meine nicht nur im Tempel, sondern das Heiligtum, das im Himmel ist. Die Hütte Gottes bei den Menschen, wo kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, kein Tod, keine Krankheit und nichts von diesem ist. Bis ich dort stehe, bis ich die Welt verlassen habe. Dass ich keinen Gottlosen mehr sehe und rieche. Ja, bis ich vor Gott stehe, bis ich das erlebt habe. Das Leben hat immer zwei Seiten, die sichtbare und die unsichtbare Seite. Bis dass ich ging, Asaf hat erst da den Unterschied gemerkt. Erst da. Erst als er die Welt nicht mehr gesehen hat, als die Welt ihm vollkommen wurscht war, egal war, als er alles abgelegt hat, alle Wünsche, alle Würde, alle Ansehen, allen Applaus, als Anbetungsleiter, verstehst du, Musik gemacht, Leute begeistert. Hier wirst du verkannt, verspottet, nicht verstanden, schlecht behandelt, aber dort kommt her, ihr Gesegneten des Herrn. Und das Schöne dabei ist, ihr wart über wenig treu. Du werdest ein bisschen. Und jetzt sollt ihr noch viel mehr bekommen. Jetzt beginnt erst euer Leben. Wenn ich dran denke, Hebräer 11, der erste Teil, wir möchten immer im ersten Teil leben, Hebräer 11. Oh, durch den Glauben hat er die Arche gebaut, durch den Glauben hat er es überlebt, durch den Glauben hat er das und das vollbracht. Und dann kommt der zweite Teil. Und das haben sie nicht erreicht. Warum? Weil sie was Besseres im Auge hatten. Weil sie für was Besseres lebten und strebten. Weißt du, wenn wir nur auf dieses Leben hoffen, sagt Paulus, wir wären die elendsten Menschen. Wenn wir nur für das, was hier ist, was uns angeboten wird. Weißt du, hier brennst aus, verausgabst dich, wirst ausgenutzt und alles Mögliche. Denk, 120 Jahre lang dann der Arche rumzubasteln. Und dann noch Laie zu sein. Weißt du, Noah war kein Experte. Und er baute so unter der Gnade Gottes 120 Jahre die Arche, das ist mir so groß geworden. Und dann die ganzen Profis, die haben die Titanic gebaut und die Titanic hat nicht einmal die Überfahrt überlebt. Du siehst, wenn Menschen von Gott gebraucht werden, sie schaffen hier und drüben. Sie schaffen hier und drüben. Weißt du, wenn du gestorben bist, dann sorgt Gott für dich weiter. Du kannst sowieso nicht mehr für dein Leben weiter sorgen, wenn du nicht mehr da bist. Deshalb ist es eine Gnade, weißt, hier schon Gott zu kennen, ist egal was passiert, egal wie mein Leben weiter abläuft und wie es sich weiterentwickelt, ich verzweifle nicht, ich weiß, für mich, ich habe im Himmel ein Heim, ein göttliches Zuhause, ich habe eine andere Bestimmung, ich habe ein ganz anderes Ziel für mein Leben, weißt du, dann lebst du nicht so wie die Buddhisten und Hindus für ein Nirvana. Immer wieder zurück und auflösen, nochmals zurück und wieder auflösen. Verstehst du, bis du nichts mehr bist? Nein. Wenn du an Gott glaubst, an Jesus Christus glaubst, gehst du nicht den Weg des Nirvana, du gehst den Weg des Glaubens. Halleluja. Es wird immer besser, es wird immer schöner. Und Henoch wandelte mit Gott und eines Tages wurde er nicht mehr gesehen. Der hat sich nicht in Luft aufgelöst. Der war bei Gott. Du hast eine Freude am Herrn, deine Lust am Herrn, die Sache geht weiter. Halte dich nicht an deine Vergangenheit fest, an deine Verluste und alles, was da gewesen ist, deine Verletzung, deine Enttäuschung. Ausschlaggebend ist, was bist du jetzt in Christus, im Heiligen Geist. Hier sind wir nur Gäste und Fremdlinge, aber dort geht's weiter. Wenn du nach Hause kommst, weißt du, wir denken manchmal, hier müssen wir groß geehrt werden. Ich habe euch schon diese Geschichte erzählt von diesem Missionar, der vom Missionsfeld nach Hause kam, erschöpft, krank, schwach. Und dann fährt er mit seinem Schiff in den Hafen Plymouth ein und da ist eine Musikkapelle, roter Teppich ausgerollt. Er dachte, guck mal, so lieb hat mich der liebe Gott. Ich darf nach Hause kommen und ich werde jetzt empfangen. Und der Ausgang wurde ein bisschen verschoben, da kam ein anderer Herr raus, der wurde empfangen und groß nach Hause gebracht und dann der Teppich eingerollt, die Musik ging nach Hause und er stand am Kai und da hat ihn nicht einmal jemand ihn abgeholt. Das muss schrecklich gewesen sein für den Mann Gottes. Da kam niemand, nicht mal abholen und dann sagt ihm eine Stimme, mein Kind, es ist noch nicht Feierabend. Es ist noch nicht Feierabend. Und auch für uns, ich will eines weiter sagen, bei uns ist auch noch nicht Feierabend. Die Sache geht weiter. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christ. Unser Leben ist für die Ewigkeit bestimmt. Weißt du, hier üben wir, das ist diese Generalprobe für die Ewigkeit. Und wir bereiten uns für die Uraufführung. Für die sichtbare und unsichtbare Welt. Hier sind wir im Training. Hier üben wir unsere Rolle ein. Hier darfst du noch Fehler machen. Drüben nicht mehr. Die Uraufführung. Verstehst du, da ist der Herrgott selber, guckt uns zu und belobigt uns. Hier sehen wir nur das Kreuz. Leiden und Kämpfe und Schwierigkeiten. Die andere Seite des Kreuzes ist Auferstehung und Leben und volles Genüge. Die Sache ging weiter. Erst nach der Kreuzigung. Alles Große, was wir haben, vom Glauben, von der Offenbarung in den Evangelien, ist alles nach der Kreuzigung passiert. Also, die andere Seite des Kreuzes ist die Herrlichkeit. Die Sache geht weiter. Auch für unser Leben nach der Art Gottes, wie Gott es geplant hat. Wer nach der Art Gottes lebt, dem macht es nichts aus, wie das Leben hier sich abläuft. Weißt du, hier ist das Leben nur die Hülse. Aber die Kraft ist ganz was anderes. Das hat in sich. Hier ist nur das Kleid, das Äußere, das Vergängliche. Wer nach der Art Gottes lebt, der wird das Leben anders sehen. Weißt du, nicht nur die Verpackung, die schöne Dekoration und die Schleifchen. Nein, der Inhalt ist wichtig. Der, wer jetzt hier heute glaubt, der Unterschied ist, der hat einen anderen Inhalt in seinem Leben. Der weiß, alle Dinge dienen zum Besten. Ja, kannst mir nicht erzählen, wenn du tut bist oder stirbst oder leidest und so weiter, dass das Beste für dich ist. Das ist eine Lüge. Das Beste ist, wenn das alles vorbei ist. Wenn die Tränen abgewischt werden. Dann verstehst du erst die Welt und das Leben. Weißt du, hier denkst du, Gott hat dich vergessen und vergessen dich abzuholen, aber der Tag X kommt, der Feierabend wird stattfinden. So, niemand muss dir irgendwas einreden oder was einsuggerieren. Du bist ein Kind Gottes und du weißt, ich bin in der Hand Gottes. Ich bin ein Heiliger bei ihm, nicht bei den Menschen. Weißt du, hier bist du ein Sünder, Ganove, Verbrecher, Lump und was weiß ich. Aber bei Gott bin ich ein Heiliger. Deshalb heißt es auch in der Gemeinde zu Korinth, obwohl es alles Lumpen waren, Entschuldigung, wenn ich den Korintherbrief lese, oh, ich wollte nimmer Pastor sein dieser Gemeinde in Korinth. Verstehst du, lauter Schwärme, Phantasten, Ausgeflippte. Sogar, die haben Sünden gehabt, wo nicht einmal die Welt zu berichten wusste. Und dann schreibt der Apostel Paulus an die Heiligen zu Korinth. Weißt du, wir sehen immer das, was die Menschen sehen. Da, die kommen da vom Hafen. Prostituierte, Schwule. Verstehst du? Das sehen sie nur. Das war halt einmal. Aber es hat jetzt gerecht gemacht. Und zwar vor Gott. Da wird alles vorbei sein. Weißt du, wir sollen auch aufhören, auf die bestimmten Leute zu schimpfen. Lesben und Schwule. Drogensüchtige. Diese Hafenarbeiter da unten. Verstehst? Nein, Gott arbeitet an diesen Menschen, auch diesen Menschen, auch die Kahlgeschorenen in der Bibel, diese, die, was Paulus sagt, ja, verstehst, die sollen sogar Kopf bedecken, was auch immer ist. Weißt, das sind erlöste Kinder Gottes und ihr wart einmal das alles, aber durch die Gnade Gottes seid ihr verändert. Ihr Heiligen in Korinth, ein Kind Gottes ist in dem Vater, war verloren, ist heimgekommen, hat nichts mehr. Und jetzt wird alles ausstaffiert, neu eingerichtet, neu eingekleidet, neu eingesetzt. Und er kriegt noch einen Ring, das heißt Herrschaft. Dieser mein Sohn war tot. Und er ist jetzt lebendig geworden. Weil Glück ist, erlöst zu sein. Vater, ich danke dir für deine Macht, für deine Liebe, dass du uns zu Heiligen gemacht hast und dass deine Sache weitergeht. Auch wenn die Welt untergeht und wenn die Lichter ausgehen, Herr, deine Sache geht immer noch weiter. Halleluja. Du fängst nach dem Sturm, nach der Katastrophe, nach dem Gericht, fängst du was Neues an. Da fängt an, deine Gnade zu wirken und deine Kraft wird offenbar an allem Fleisch. Ich lobe den Namen des Herrn. Halleluja. Herr Jesus, ich danke, dass du uns nicht aufgibst. Du bist der Anfänger und du bist der Vollender unseres Glaubens. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen. 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 Preis Gott.